Hallo und herzlich willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Y-Academy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute spreche ich mit Thala Mohajeri. Thala ist Heilpraktikerin und Autorin des Buches »Die Wildnis in dir«. Das Buch möchte ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du den Wunsch verspürst, wieder mehr Verbindung zur Natur aufzunehmen und bewusster zu leben. Ich verlinke dir das natürlich auch in den Shownotes und heute spreche ich mit ihr über ihren Lebensweg, aber auch über ihren Beruf und wie sie ihr wahres Potenzial entdeckt hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Ja, liebe Thala, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich total, ja, heute mit dir sprechen zu dürfen und erstmal herzlich willkommen.
Danke, herzlich auch willkommen.
Vielleicht magst du dich einmal den Hörern vorstellen, die dich jetzt nicht kennen, was du machst und einfach ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, also ich bin Thala und Thala Mohajeri, ich bin Heilpraktikerin. Ich begleite Menschen, die Zugang zur Natur suchen. Ich gebe unter anderem Workshops. Ich lebe in einem Waldstück und in diesem Waldstück betreibe ich auch Workshops. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Wildnis in dir. Und dadurch bin ich jetzt auch zu dieser Ehre zum Beispiel gekommen, dieses Interview zu führen. Aber meine Haupttätigkeit besteht eigentlich darin, Menschen zu begleiten, die Probleme mit ihrem Bewegungssystem haben, wie gesagt, Zugang zu natürlichen Heilmitteln suchen und vor allem auch Zugang zur Natur suchen.
Ja, sehr spannend. Ich habe ja auch dein Buch gelesen, deswegen kenne ich auch so ein bisschen deine Geschichte. Und wie ich das verstanden habe, also du nennst dich zwar Heilpraktiker oder du bist Heilpraktikerin, aber ich glaube, du machst weitaus mehr als der klassische Heilpraktiker bei mir vielleicht um die Ecke, oder?
Ja, das kann man so sagen. Meine ganze Orientierung ging hinsichtlich, dass ich sehr viel mich mit Spiritualität auseinandergesetzt habe, unter anderem sehr viel mit dem Schamanismus. Mhm. Und die Tätigkeit fließt einfach sehr in meine Arbeit ein. Mhm. Und einige sagen, ach, du hast so wissende Hände und diese wissenden Hände machen dich zur Heilerin. Ich selbst bezeichne mich nicht so, weil das so alles so kategorisiert im Kopf und so eng macht und bestimmte Bilder vermittelt. Mhm. Und ich habe, glaube ich, trotzdem unabhängig davon mein ganzes Leben dem Heilwerden gewidmet, sowohl meinem eigenen Heilwerden, aber auch dem Heilwerden der Natur und also die Natur, das zu unterstützen, dass sie im Gleichgewicht ist und gleichzeitig aber auch zu gucken, dass die Menschen, die kommen, einfach einen Teil ihres Gleichgewichts wieder fühlen können. Mhm. Und das kann man sagen, das ist vielleicht ein anderer Blickwinkel, wie vielleicht klassische Heilpraktiker da noch rangehen, weil ich in meiner Arbeit viel auf Techniken zurückgreife, die aus dem Schamanismus kommen. Mhm.
Welche Menschen kommen zu dir?
Also alles Mögliche an Menschen. Es gibt ja keine Kategorie. Als ich angefangen habe, vor etlichen Jahren, waren es viel mehr Frauen. Mittlerweile kommen auch viele Männer. Es hat sich wirklich in den letzten 8 Jahren viel bewegt, dass auch Männer natürliche Heilwege suchen und alternative Heilwege suchen. Es ist wirklich vom Studenten bis zum Manager, da sind alle dabei. Und ich habe auch, was einige nicht denken, ich habe viele Ärzte, die kommen. Ich habe Psychologen, die kommen. Ich habe Lehrer, die da sind. Es zieht sich durch sämtliche Berufsschichten durch.
Mhm. Wow, spannend.
Ja, das ist auch immer wieder bereichernd.
Und angenommen, du bist jetzt auf einer Gartenparty und du lernst Menschen kennen und die fragen dich, und was machst du so? Was sagst du dann? Sagst du dann Heilpraktikerin oder...
Ja, also ich würde immer sagen, ich bin Heilpraktikerin und ich würde dann sagen, und da ich die Menschen liebe, behandle ich sie.
Ja. Das ist so der Ja, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt über Schamanismus redet oder übers Heilen, dass da auch manche Menschen einfach Vorurteile haben oder irgendwie eine Schublade aufmachen und dich da reinstecken.
Ja, das machen sie auch gerne und das ist auch gut so, weil ich das einfach immer wieder schön finde, Menschen auch ein bisschen zu provozieren. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, wenn du authentisch bist mit dem, was du tust, dann spürt das dein Gegenüber. Ja. Und der fühlt das und dann ist es da kein Anzweifeln. Und ehrlich gesagt ist das auch schon so ein Vorurteil, weil ich immer wieder Menschen erlebe, die plötzlich ganz weich werden und Fragen haben und sich interessieren und das auch mutig finden, dass Menschen sagen, Mensch, Schamanismus, du wirkst ja gar nicht so hoch esoterisch. Wir dachten immer, die schweben über den Boden, aber du wirkst ganz geerdet. Und das macht denen auch leichter, neugierig zu sein und Fragen zu stellen.
Ja.
Und tut das eigentlich ganz gut. Also ich schäme mich ja nicht für das, was ich tue, sondern ich unterstütze ja gerade viele Menschen, die auf dem Weg sind, um sich gerade mit ihrer Spiritualität zu beschäftigen. Und früher hat Spiritualität viel hinter verschlossenen Türen stattgefunden und mittlerweile nimmt es auch immer mehr, also die Menschen werden mutiger, sich zu zeigen, in ganzer Facette ihrer Wahrnehmung.
Ne? Ja, das erlebe ich auch, dass auch immer mehr Menschen sich damit beschäftigen, ne? Und Bücher lesen oder einfach Podcast hören zu dem Thema was auch immer. Und wie bist du da hingekommen? Also war dir das von Anfang an klar, dass das dein Talent ist oder... Wie war dein Weg?
Ja, also tatsächlich war es von Anfang an klar, weil ich aus einer Familie komme, wo das so ist. Also meine Oma war Heilerin, meine Mutter hat sich schon mit diesen Themen beschäftigt und unabhängig davon war es aber so nach dem Abi, wie hieß es, ach, du musst unbedingt was machen, was Geld bringt und wo du eine sichere Karriere aufbaust. Da habe ich BWL angefangen zu studieren. War eine absolute Niete. Es war eine Katastrophe, weil ich habe richtig in den Unterricht richtig Körperschmerzen gekriegt, weil ich konnte nicht wirklich verarbeiten, was sie da gesagt haben. Es ging wirklich gegen alles, was meinem Weltbild entsprach. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, der Familie zum Trotz, der Gesellschaft zum Trotz, einfach meinen Weg zu gehen und war da auch wirklich eisern dran. Also das war, also ich komme aus einer keine wohlhabenden Familie. Es hieß, ich musste mich wirklich meine ganzen Ausbildungen selbst finanzieren. Es gibt für die Ausbildung, die ich mache, keine finanzielle Unterstützung. Also es musste sozusagen alles immer gehen und es war aber ganz klar, für diesen Weg setze ich alles ein und mache einfach alles. Genau.
Ja, wow. Aber BWL, das ist ja so der Klassiker, dass viele
erstmal
machen. Und dann feststellen, ich gehöre hier aber gar nicht hin. Aber man irgendwie so diesen Antrieb hatte, nach dem Abi vielleicht erst mal in Anführungszeichen was Vernünftiges zu machen oder was Handfestes. Ja, spannend.
Ja, das war total spannend. Ich glaube aber auch, man fühlt sozusagen seinen Weg. Ja. Man merkt, ob man wo richtig ist oder nicht. Und es ist gut, dabei echt treu zu bleiben, wenn man merkt, es ist es nicht. Also dann wirklich weiterzugehen und dann nicht die Tür irgendwie noch, immer noch so einen Spalt offen zu haben, sondern sich wirklich für etwas zu entscheiden. Das ist, dann funktioniert vor allem auch Selbstständigkeit, sonst klappt keine Selbstständigkeit. Ja. Das braucht einfach einen gewissen Einsatz.
Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du dann das BWL-Studium hingeschmissen hast?
Ja, das war ganz spannend, weil meine Familie hat gesagt, oh Gott, sie konnten auch wirklich mit dem Begriff Heilpraktikerin und Schamanismus in diesem Sinne auch nichts anfangen, weil solche Begriffe ist in unserer Kultur gibt's nicht und auch diesen Beruf gibt's nicht aus der Kultur, aus der ich komme. Und alle meine Freundinnen und Freunde haben gesagt, ja, endlich. Und für die war das einfach ganz klar, dass es genau zu mir passt. Und und das hat mich natürlich auch unterstützt, ne? Wenn es einfach Menschen gibt, die du gern magst, die dann sagen können, ja, das ist gut. Also jede Form von Unterstützung ist, das sind so die Helferlein, die sagen, ja, geh den Weg.
Ja.
Motivatorinnen.
Und wie kam das mit der Natur? Weil du bist ja in Hamburg aufgewachsen, in der Hochhaussiedlung, glaube ich.
Genau, in der Hochhaussiedlung, genau.
Wo erstmal wenig Natur drumherum ist.
Wenig Natur, genau, das war so. Aber es gab sozusagen auf dem Weg so ein bisschen raus, gab so Schrebergärten, es gab eine kleine Wildnis, ein bisschen Natur, kleine Seen drumherum. Musste man aber als Kind auch wirklich ein bisschen hinlaufen. Und da bin ich eigentlich aufgewachsen. Das war sozusagen mein Rettungsankerpunkt, war die Natur. Dieses wirklich, eigentlich die ganze Zeit als Kind war ich 24 Stunden gefühlt, würde ich sagen, draußen, außer die Zeit, wo ich in der Schule war. Ansonsten war ich fast nur draußen. Genau so. Ja. Es war so ein bisschen die Obhut. Und das hat mich auch jahrelang begleitet. Nur während der Pubertät war es so, da war ich ein bisschen weg davon, habe ich mich ein bisschen distanziert. Und nach dem, quasi mit dem Bewusstsein, ich brech mein Studium ab, ist dann der Wunsch gekommen, okay, ich muss auch aufs Land rausziehen, ich kann nicht mehr in der Großstadt bleiben.
Was war es, was dir die Natur ganz genau gegeben hat?
Also letztlich das Wissen, dass alles miteinander verbunden ist. Mhm. Und dass nichts umsonst ist, dass jede, also wirklich vom Regenwurm bis das Blatt, alles Sinn macht. Und Geborgenheit, also dieses wirklich immer willkommen zu heißen, nicht irgendeine Form einer Wertung ausgesetzt zu sein. Und es hat sämtliche Neugier auf das Leben, was ich so hatte. Ich konnte einfach so viel lernen von der Natur. Und ich lerne immer noch von der Natur. Also dieses im kreisförmigen Denken, zyklisches Denken. Und viel habe ich von den Bäumen auch gelernt. Und das war für mich, ist immer noch ein großes Staunen, ein großes Mysterium, wo ich immer wieder gucke und denke, wow, wir haben noch so viel zu lernen.
Hast du da ein Beispiel für uns?
Also, du meinst jetzt ein Beispiel, was ich jetzt von den Bäumen lernen kann?
Genau.
Also jetzt gerade sehe ich in dem Herbst, wenn ich rausgucke, jedes Mal ist es wirklich wieder so dieses, aha, es ist gut, die Blätter fallen und wird Energie weggegeben und sich zu befreien von Ballast. Also der Herbst ist für mich wirklich das Sinnbild davon, die Ernte ist eingefahren und jetzt gibst du einfach ab. Und du darfst sozusagen wirklich einkehren in dir, dich zurücknehmen. Und es geht nicht mehr um die Fülle, sondern wirklich. Und das ist jetzt zum Beispiel ein ganz simples Beispiel vom Herbst.
Ne? Ja, spannend, weil so habe ich das selbst auch noch nie betrachtet. Und das stimmt ja, ne? Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, macht es Sinn.
Ja, also die Menschen haben ja früher auch so schon auch so gelebt. Ne? Es gab den Frühjahrsputz und es gibt den Herbstputz. Und es ist auch schon wichtig, also wenn wir gut über den Winter kommen wollen, ist es gut, sich zu fokussieren. Damit wir wirklich wissen, also diese dunkle Jahreszeit wirklich durchleben können, dann brauchen wir weniger Gepäck.
Ja. Ich habe dich als sehr unerschrocken wahrgenommen, weil du ja geschrieben hast, dass du schon öfters mal alleine im Wald geschlafen hast oder ein paar Tage im Wald gelebt hast. Du hast ja auch jetzt ein Haus im Wald. Und ja, dass du, ich weiß gar nicht, also du hast viele Sachen gemacht, wo wahrscheinlich die meisten Menschen erstmal Angst vor hätten.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist denen fremd. Ich weiß nicht, ob das wirklich Angst ist. Ich glaube, man tastet sich ja an das meiste, wo. Es ist schon, sagen wir mal, fangen wir anders an. Das meiste, wovor Menschen Angst haben, ist letztlich eine Gefahr. Und wenn du wirklich Menschen fragst, wovor haben sie Angst, dann kommt häufig die Antwort eigentlich vor anderen Menschen. Also, und vielleicht vor großen Wildtieren, manchmal auch vor Insekten. Und da ich weder Angst vor Insekten habe, noch vor großen Wildtieren und auch nicht Angst vor Menschen, fällt es mir zum Glück ein. Und ich habe einfach, für mich ist, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der viel Urvertrauen hat. Und dadurch fühle ich mich eigentlich überall wohl. Ja, das muss man sagen, genau. Ja, und sich der Natur zu nähern und draußen zu schlafen und auch wild draußen zu schlafen, das ist wirklich ein Herantasten. Das kann man mal einfach bis zur späten Abenddämmerung machen, dann bis zur Mitternacht. Und man kann das in der Nähe von Häusern machen. Ja, einfach ausprobieren, ne?
Ja. Was hast du dadurch gelernt? Also was waren so deine Haupterkenntnisse in den Nächten, wo du im Wald geschlafen hast?
Dass es keine Stille gibt. Es sind nicht die erholsamsten Nächte, wenn man draußen schläft. Also es ist jetzt nicht so eine wahnsinnig super Tiefschlafphase. Man ist so ein bisschen wie so ein Wildtier, was schon auf Obhut ist und auch achtsam hört.
Ja.
Aber es nährt meine Seele, also es ist sozusagen ein anderes Nähren über die Nacht. Und was mich das auch gelernt hat, wie genial die Sinne funktionieren. Also das Schärfen der Wahrnehmung ist einfach wunderbar. Und auch dieses Leerwerden in dieser Dunkelheit, also wirklich, und auch zu merken, okay, wie viel das Mondlicht alleine an Licht doch macht und was für ein Unterschied ist, ob ich jetzt beim Vollmond, dann kann ich gar nicht schlafen, weil es wirklich richtig hell ist. Also diese natürlichen Lichtquellen in der Nacht sind auch kostbar. Und was mich auch immer wieder berührt, ist, dass im Grunde genommen, dass man, wenn man die Sterne sehen will, braucht das die Dunkelheit. Also das ist auch, wo ich immer wieder denke, wow. Also dieses Verbinden in der Nacht mit dem Universum ist für mich immer wieder tiefe Nahrung, also so Seelennahrung.
Ja. Ja, und das ist ja etwas, was wir in der Großstadt gar nicht mehr so wahrnehmen. Also wir wohnen hier mitten in Köln. Wenn wir abends rausgucken, wir sehen kaum Sterne. Und wir waren letztes Jahr in Australien und sind mit dem Wohnmobil durchs Outback gefahren. Und was da für ein Sternenhimmel ist, das ist natürlich echt Wahnsinn, wenn du drumherum einfach nichts hast, keine Lichter und so. Und du dich wirklich auf den Himmel fokussieren kannst, ist es natürlich was ganz anderes.
Ja. Absolut. Und ich meine, jeder, also es berührt jeden. Es geht, lässt niemanden kalt. Ne? Ja. Da merken wir einfach, wir sind wirklich klein in diesem Universum, aber auch gleichzeitig ein Teil davon. Das ist doch Wahnsinn. Ja.
Was empfiehlst du den Hörern oder den Menschen, die jetzt vielleicht in der Stadt leben und die wenig, also in der Großstadt leben, viel Lärm um sich herum haben, viel Ablenkung durchs Außen? Was würdest du sagen, was ist so ein guter erster Schritt, den man vielleicht machen kann, um wieder mehr Berührung zur Natur zu bekommen?
Der einfachste Schritt ist einfach rausgehen. Unabhängig, ob da Lärm ist, zu gehen. Ich glaube, wirklich draußen zu sein. Einer meiner Mottos ist, jede Minute, die wir draußen verbringen, ist keine vergeudete Minute, weil wir einfach an der frischen Luft sind und wir Tageslicht ankern. Und ich erlebe, in den meisten Städten gibt es wahnsinnig viel Grün. Wenn ich jetzt, wohne in der Nähe von Hamburg, da ist unfassbar viel Grün, da ist Wasser und es braucht nicht viel. Ich denke immer, wenn man seinen Umkreis sich anguckt, ich denke immer, wenn du in der Großstadt lebst, innerhalb von 15 Minuten kannst du entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus irgendwo sein, wo es grün ist.
Ja.
Und diese Flächen aufzusuchen. Und was auch gut ist, tatsächlich das Auto mal so 20 Minuten vorher zu parken und dann wirklich rauszugehen, das verändert was mit uns. Einfach jede freie Minute draußen zu erleben, langsamer zu gehen, wahrzunehmen, was sind eigentlich, was sind die Bäume in der Umgebung, wie fließt das Wasser, aus welcher Richtung kommt eigentlich der Wind heute. Das sind so ganz Kleinigkeiten, wo man wirklich im Alltag die Natur wahrnehmen kann. Das ist so.
Ja.
Und welche Bäume, so in vielen Städten sind so Alleen an Bäume zwischen den Häusern gepflanzt.
Ja.
Und manchmal frage ich die Leute, was ist das eigentlich für ein Baum? Und die wissen es nicht. Ja. Also auch zu erkunden und zu wissen, okay, was ist das eigentlich? Kann ich davon essen?
Mhm.
Ne, viele wissen nicht, dass man viele Blätter essen kann. Einfach mal ausprobieren. Ne?
Ja. Ja, und das macht man ja eigentlich als Kind häufig. Ne? Also
Kinder
sind wenn die draußen sind, das fällt mir jetzt gerade ein, und dass sie irgendwas in den Mund nehmen oder irgendwas probieren und ganz natürlich damit umgehen. Und wir Erwachsene, wir haben das irgendwie verlernt oder denken, das macht man jetzt nicht mehr als Erwachsener. Oder
genau, das ist, von Kindern kann man genauso gut lernen.
Ich habe ein Zitat, möchte ich gerne vorlesen, was ich gelesen habe in deinem Buch. Das fand ich nämlich so wahnsinnig kraftvoll. Du hast gesagt, irgendwann habe ich begriffen, dass ich gar keine Wahlmöglichkeit habe. Ich tue das, was ich tun muss. Und es ist meine Berufung. Und das fand ich so schön, diesen Satz, weil ich mich ja auch mit dem Thema eben beschäftige. Und ich fand das einfach ja so schön, wenn man das selber von sich auch in so einer Klarheit sagen kann.
Ja. Ja. Wobei es nicht, also es ist, wenn du so einen Ruf hörst, jetzt würden einige sagen, wir haben immer den freien Willen und bei meinem Beruf ist es wirklich so, dass ich manchmal denke, ja, ich habe den freien Willen, mich dafür entschieden zu machen. Und gleichzeitig kommt dieser Ruf, wenn ich das jetzt vom Körper fühlen würde, ganz tief aus dem Rücken, also wie so eine lange Ahnenreihe, die hinter mir steht und sagt, das ist dein Weg in diesem Leben, du gehst ihn. Und es bedeutet auch, es gibt nicht viel Abweichung von diesem Feld, wo ich gehe und wofür ich mich einsetzen will. Und das macht mich auch froh, weil es mich gleichzeitig auch konzentriert lässt, dass es ganz klar ist, dass es das ist.
Mhm.
Und ich glaube, für alle, die solche Ruf, also so einen inneren Ruf haben und dem wirklich treu sind, dann erreicht man Menschen.
Mhm.
Und Erfolg definiert sich nicht über die Masse, sondern Erfolg definiert sich wirklich von dem, was ich selbst an Energie ausstrahle und was ich selbst sozusagen wirklich tue, um etwas zu bewegen. Das ist für mich eigentlich letztlich erfolgt.
Ja. Ja, sehr schön gesagt. Würdest du sagen, dass jeder sowas in sich hat?
Absolut, ja, würde ich sagen. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wir alle mit bestimmten Fähigkeiten auf die Welt kommen. Und diese Fähigkeiten sind vielfältig. Es kann jemand sein, der wahnsinnig gut logistisch denken kann und der ist genau in seinem Beruf richtig aufgehoben. Mhm. Und es kann sein, dass eine Bäckerin die Menschen sieht und weiß ganz genau, dieses Brot ist genau richtig für sie. Also, ne, oder dass den Teig richtig webt und knetet und gute Energien reingibt. Und ich glaube, wenn jeder von uns das Potenzial entdeckt, sein eigenes Potenzial entdeckt, dann haben wir, dann wäre es schon ganz schön friedlich auf der Welt.
Das stimmt.
Ja.
Was mache ich denn jetzt? Also angenommen, ich wäre jetzt oder jemand von den Hörern ist jetzt einfach in einem Beruf, wo er wahnsinnig unzufrieden ist und sein eigenes Potenzial aber noch nicht gefunden hat. Was würdest du sagen, was da so der beste Weg ist? Oder wie war es auch vielleicht bei dir damals?
Also ich glaube, um sein eigenes Potenzial zu hören, ich glaube, dass jeder von uns eine wirklich intuitive Stimme hat. Und diese Stimme kann man am besten aufnehmen, wenn man die Stille übt. Also wenn man Achtsamkeitstraining macht.
Ja.
Und in diesem Achtsamkeitstraining wirklich herausfiltert, was ist es eigentlich? Wo sind meine Fähigkeiten? Was kann ich ganz gerade besonders gut? Mit welchen? Und sich das auch einfach mal vielleicht, wenn man das ein paar Mal macht und dann immer mehr Bilder dazukommen, wie so ein Puzzleteil dann zusammenstellt und von diesem Puzzleteil dann irgendwann entschließt zu sagen, okay, das könnte meins sein.
Mhm.
Und vor allem glaube ich auch, dass wir, ich meine, nicht so sehr von der Angst uns, also die Angst nicht so sehr zu füttern und zu sagen, okay, das bringe ich jetzt mit, vielleicht bin ich in einem Job, der mir gerade nicht gut tut, aber ich kann vielleicht da erstmal ein, zwei Schritte rausgehen, um das andere aufzubauen und langsam andere Wege zu gehen.
Ja.
Weil ganz viele trauen sich nicht zu wechseln, weil sie eine wahnsinnig große Angst vor Existenzängste mit sich tragen.
Ja, das ist Sicherheitsdenken, ja.
Und diese Form von Existenzangst hindert überhaupt zu fühlen.
Mhm.
Und ich denke, erstmal großzügig denken, ganz, ganz großzügig denken und dann filtern.
Mhm. Ja. Ja, das fand ich jetzt nochmal wahnsinnig wichtig, dass du das gesagt hast, weil viele sind ja dann so im Außen. Also man hört darauf, ne? Man spricht mit Freunden, mit Familie. Die geben eine Empfehlung, die ja immer gut gemeint sind, aber nicht unbedingt das Richtige sein müssen. So wie es bei dir ja letztendlich auch war, warum du erstmal BWL studiert hast, was aber gar nicht zu dir passte. Oder man geht halt irgendwie macht irgendwelche Berufstests oder, ja, man ist immer halt sehr viel im Außen unterwegs. Und das fand ich jetzt nochmal wichtig, die Empfehlung auch wirklich so auf das Innere zu hören und in sich hineinzuspüren, was ist denn eigentlich das Richtige und welches Potenzial ist in mir. Und dass es auch etwas ist, was wir halt in uns finden müssen und nicht nur dadurch, dass wir ins Außen gehen.
Ja, und noch weiter, ich denke auch immer, wann entscheidet man sich für Berufswege? Denn viele entscheiden sich für Berufswege, wenn sie noch jung sind und vital sind und eine gewisse Kraft dafür haben.
Ja.
Und wenn du nicht wirklich in fließender Kraft bist mit dem, was du tust, es ist dann wirklich so, dass ich zum Teil junge Menschen mit 26, 27 schon im Burnout erlebe, weil ich denke, boah, weil es so eine Entfremdung gibt mit dem, was man tut.
Ja.
Und das ist auch so eine Gefahr, dass wir uns ein bisschen abhängig machen von, okay, da habe ich zwar mein Einkommen, aber auf der anderen Seite büße ich ganz schön viel Lebenskraft ein.
Ja.
Vielleicht ist es besser dann zu sagen, ich wechsle was oder ich mache wirklich was, was mir liegt.
Ja.
Weil ich dann einfach mehr Kraft zur Verfügung habe.
Ja.
Das ist auch das, finde ich, es muss einfach auch mit in diesen ganzen Überlegungen mit einfließen.
Ja.
Weil wenn du wirklich etwas findest, was dir richtig Freude bereitet, dann bereitest du letztlich der ganzen Welt damit Freude und vor allem deinem Körper auch. Ne?
Ja.
Das ist,
ja, du weißt es wahrscheinlich aus deiner Arbeit, da kommen bestimmt auch viele Menschen, die
unendlich, über die Jahre, ja.
Ja. Ist das auch etwas, was stärker wird? Was sagt deine Beobachtung?
Ja, was wirklich eine Tendenz der letzten 3 Jahre ist, dass die Menschen wirklich merken, dass es rausgeht aus dem Schaffen, 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 Leistungsfähigkeit, dass es wirklich der Ruf nach weniger wird, so stark auch gesellschaftlich. Ja. Aber ich erlebe das in der Praxis, dass dass Menschen in sehr sicheren Berufen, unkündbaren Berufen plötzlich sagen, ich mache das nicht mehr, ich kann das nicht mehr unterstützen und ich mache jetzt irgendwo mein kleines Café auf, weil ich das schon immer machen wollte. Ja. Wo man dann natürlich denkt, wie kannst du nur mit 48 deinen super Job aufgeben und ein Café aufmachen? Mhm. Aber wenn man diese Person dann beobachtet, dann denkt man, warum hast du nicht schon immer ein Café aufgemacht? Das ist einfach so, ne? Doch, das erlebe ich viel. Das ist mehr geworden, ja.
Ja, und das mag ich auch an meiner Arbeit so, weil man sieht dann auf einmal, wie die Menschen aufblühen, ne? Also man sieht das ja, auch wirklich im Außen, dass die Augen anfangen zu strahlen oder der ganze Mensch anfängt zu strahlen, ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Hast du noch, also dein eigenes Buch, das verlinke ich natürlich auf jeden Fall auch für die Leser.
Dankeschön.
Für die Hörer, Entschuldigung. Hast du vielleicht noch eine andere Buchempfehlung oder noch irgendeinen Tipp, den du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Buchempfehlung zum Thema Selbstständigkeit oder zum Thema...
Ja, oder egal was, also irgendein Buch, was dir geholfen hat auf deinem Weg oder wo du sagst, da, das war wahnsinnig wertvoll.
Oh. Aus dieser Fülle
überfall ich dich.
Was war denn das Buch, was mich geprägt hat? Ich gucke mal ganz kurz auf meine Bücherecke. Ja, ich weiß was. Und zwar war es einer der heilsamsten und wichtigsten Bücher, die ich kenne, ist von Gesico von Lübcke und der hat Politik des Herzens, heißt es.
Okay.
Und das war so einer der Bücher, die, es sind immer ganz viele Interviews drin von ganz vielen tollen, inspirierenden Menschen und der geht da auf Tiefenökologie ein und das ist so einer der Richtungen, die mich immer wieder sehr, sehr berühren. Genau, das kann ich empfehlen.
Ja, super. Verlinke ich dann auch. Wie können dich denn die Hörer erreichen?
Also wie sie mich erreichen? Ja, am besten über meine Internetseite.
Ja.
Also wenn die mich erreichen wollen, einfach www.thala.mohajeri.com. Genau, am besten über die Internetseite.
Perfekt, super. Ja, dann vielen Dank für das Interview.
Danke dir.
So, das war das Interview mit Thala. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen und du konntest für dich eine Menge mitnehmen. Ihr Buch, aber natürlich auch ihre Buchempfehlung, verlinke ich dir alles in den Shownotes und da findest du auch ihre Kontaktdaten bzw. den Link zu ihrer Homepage. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann habe ich noch eine Bitte an dich. Bewerte doch und abonniere meinen Podcast und hinterlass auch gerne einen Kommentar bei Facebook oder Instagram. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen und wünsche dir jetzt einen wundervollen Montag und einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.